Da wir nun heute keine Taufe haben, kann ich statt des Textes, den ich zur Taufe gepredigt hätte, über einen Bibeltext predigen, der für heute auch in der evangelischen Predigtordnung vorgesehen ist. Er klang schon an in der Lesung aus dem Neuen Testament, als von der ehernen Schlange die Rede war, die Mose aufgerichtet hat. Und das ist nun der Predigttext, der Bericht davon, wie und warum Mose in der Wüste eine eiserne Schlange aufgerichtet hat. Der Bibeltext steht im 4. Buch Mose im Kapitel 21 und ich lese die Verse 4 bis 9. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider Mose: Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk und viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Der Anblick ist uns gut vertraut. Eine Schlange an einem aufgerichteten Stab, die sich um diesen Stab herumschlängelt mit züngelnder Zunge. Wir kennen dieses Symbol von zahlreichen Apotheken oder Arztpraxen. Wir finden es auf Arzneipackungen oder auf medizinischen Traktaten. Das ist der Äskulapstab. Und dieser Äskulapstab, der steht für medizinische Heilkunst. Und darum löst der eher Vertrauen bei uns aus als Abscheu vor der Schlange. Die Geschichte, die hinter diesem Äskulapstab steht, die kann einen aber ratlos machen, wenn man sie hört. Das soll helfen, dass man nach einem Schlangenbiss eine eiserne Schlange an einem Stab anschaut? Ist das überhaupt noch Glaube oder ist das eher Aberglaube? In der Religionsgeschichte sind diese und ähnliche Symbole und Symbolhandlungen gut bekannt. Da nennt man sie Analogiezauber oder auch sympathetische Magie. Und beide Begriffe sollen bedeuten, da wird ein Schade damit behandelt, indem er symbolisch mit etwas ganz Ähnlichem konfrontiert wird. Das ist heute noch ein gängiges Mittel in der Welt der Magie und der Zauberei. Und für die Schulmedizin ist das immer noch eines der größten Probleme bis heute, dass in manchen Ländern, in denen es ganz wenig medizinische Einrichtungen gibt, bei einem Schlangenbiss zuerst der schnell erreichbare Schamane geholt wird und dann seine Zauberei betreibt. Und erst wenn es dann wirklich richtig schlimm wird, dann wird ein Arzt aufgesucht. Aber dann ist es oft schon zu spät. Ist diese eiserne, eherne Schlange also eigentlich blankes Heidentum mitten in der Bibel? Die Antwort muss eigentlich heißen ja. Denn genau das sagt uns das Alte Testament an einer anderen Stelle. Diese eiserne Schlange, die taucht nämlich noch einmal auf im Alten Testament. Und zwar an einer ganz unerwarteten Stelle. Die taucht auf im salomonischen Tempel. Im 2. Königebuch 18, Vers 3, da wird uns berichtet, dass diese Schlange schon seit langer Zeit im Tempel steht. Sie hat sogar einen Namen bekommen, Nehushta, treffender Name für eine Schlange. Und sie wird angebetet, ihr wird geräuchert, ihr werden Opfer dargebracht. Der König Hiskia, der hat diese Schlange zusammen mit vielen anderen Götzenbildern zerschlagen lassen und aus dem Tempel werfen lassen, und er wird in der Bibel dafür ausdrücklich gelobt. Aber wenn das so ist, warum soll ich dann noch über dieses Vieh predigen? Der Bibeltext, der würde sicherlich nicht in der evangelischen Predigtordnung stehen, wenn er nicht eine späte Rehabilitation bekommen hätte. Und die haben wir ja gerade gehört im Johannesevangelium. So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Da ist also die alte Geschichte zum Ausblick auf das Evangelium geworden. Sie weist hin auf die Rettung durch Jesus Christus am aufgerichteten Kreuz. Weil sie ein Protevangelium ist, eine Geschichte, die auf das Evangelium vorausweist, darum steht sie auch in der Predigtordnung. Aber ich glaube, auch schon für sich genommen, auch schon im Alten Testament erzählt diese seltsame Geschichte Evangelium. Sie erzählt gute Botschaft von dem, was uns retten kann. Und es lohnt sich, da genau hinzuschauen. Es geht ja um die Geschichte von der Wanderung des Volkes Israels durch die Wüste ins gelobte Land. Und auf diesem hoffnungsvollen Weg sind die Menschen aber auf eine ganz entsetzliche Durststrecke geraten. Sie sind festgeblieben, stecken geblieben in der Wüste. Das war eigentlich ihre eigene Schuld, dass sich diese Durststrecke so lange hinzieht. Sie waren nämlich schon kurz vor dem Ziel gewesen und die Kundschafter hatten ihnen schon die Früchte Kanaans gezeigt und ihnen gesagt, das Land ist gut. Aber dann hatten die Menschen der Führung Gottes nicht vertrauen wollen. Sie hatten mehr Angst vor Riesenproblemen und scheinbar unüberwindlichen Hindernissen, als dass sie Vertrauen hatten in Gottes Möglichkeiten. Kein Vertrauen, das hat sie zurückgeworfen in die Wüste. Das fehlende Vertrauen, das hat sie auf die Durststrecke gebracht, und das für lange Jahre. Und jetzt sind sie an dem Punkt angekommen, wo sie offen rebellieren gegen Gott. Er führt uns ja nur im Kreis, so sagen sie. Wir kommen ja überhaupt nicht vorwärts. Und jetzt wird schließlich alles abgelehnt und alles ist verhasst, was Gott gibt. Selbst das Manna, die Wüstenspeise, löst bei ihnen nur noch Ekel aus. Uns ekelt vor dieser mageren Speise, sagen sie. Dagegen erscheint die Vergangenheit mit einmal im schönsten Licht. Wie schön war es doch in Ägypten. Da waren sie Sklaven. Und Fleischtöpfe gab es nicht, wie sie behauptet haben, sondern da haben sie Lauch und Zwiebeln gehabt in ihren Töpfen. Aber mit einmal ist das die beste Zeit gewesen, die Ägypterzeit. Dieser offene Widerstand ist es, auf den dann die Schlangenplage folgt. Von allen Seiten schießen die giftigen Schlangen hervor und ihre Bisse sind tödlich. Habt ihr schon mal eine Schlangenplage erlebt? Ich habe tatsächlich mal eine Schlangenplage erlebt. Und das an dem Ort, an dem ich am allerliebsten bin, in Schweden, in Framnäs, wo wir unsere Familienfreizeiten gemacht haben. In einem Sommer gab es da eine Schlangenplage. Nur ist das nicht so gefährlich. Die waren zwar auch ein kleines bisschen giftig, aber das war gefährlich für Frösche und nicht für Menschen. Aber wirklich überall, wo man lang ging, huschten dann Schlangen weg. Wer da empfindlich war, für den war das kein schöner Sommer. Der Bibeltext erzählt uns aber eben viel Schlimmeres. Die Schlangen, von denen da die Rede ist, die sind eben tödlich. Der Bibeltext verwendet zwei verschiedene Worte für Schlange an dieser Stelle. Das eine Wort bedeutet Speikobra. Das sind diese Mistviecher, die ihren Opfern zuerst ihr Gift in die Augen spritzen, und zwar sehr zielsicher, und erst danach zubeißen. Das andere Wort, das kennen wir, das ist das Wort Seraphim. Das bedeutet hier aber eben nicht Engel, sondern geflügelte Schlangen. Man stelle sich das nur einmal vor. Eine normale Schlangenplage wäre ja schon schrecklich genug, aber hier kommen die Schlangen auch noch von allen Seiten angeflogen. Ich glaube, es ist ziemlich deutlich, die Bibel erzählt uns hier, wie auf einmal die Urängste der Menschen hervorbrechen und sich überfallartig auf sie werfen. Schlangen, noch dazu fliegende Schlangen, das ist ja Panik pur. Das ist Angst, gegen die man sich nicht mehr wehren kann. Und was uns die biblische Geschichte damit deutlich macht, ist, wo das Vertrauen zu Gott aufgekündigt wird, wo man sich seiner Führung verweigert, da können die Ängste freien Lauf bekommen. Da können die Dämonen der eigenen Hoffnungslosigkeit und Angst hervorkriechen. Klingt vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, Dämonen der eigenen Hoffnungslosigkeit. Und glücklicherweise ist das ja längst nicht immer so, dass bei uns gleich Panik ausbricht. Aber wie oft sind es eben doch die versteckten oder auch die offenen Ängste, die uns antreiben. Wie vieles, was Menschen tun, ist eigentlich von Angst getrieben. Und das geschieht durchaus, dass die Ängste dann auch überhand nehmen. Dass Menschen panisch reagieren, weil sie ihnen schutzlos ausgeliefert sind. In der biblischen Geschichte haben die Menschen nur einen Wunsch, die Schlangen müssen weg und Mose soll beten, dass sie verschwinden. Aber die Antwort, die Gott gibt, scheint das genaue Gegenteil zu sein von dem, was die Menschen sich wünschen. Statt dass die Schlangen verschwinden, soll Mose eine extra große Schlange an einem Stab aufrichten und die Menschen sollen sie anschauen. Also das, was so viel Angst macht, das soll angeschaut werden. Ist er das jetzt, der Analogiezauber, wo Gleiches mit Gleichem behandelt wird? Nein, hier geht's wirklich ums Hinschauen. Die Menschen sollen nicht verdrängen, sondern in den Blick nehmen, was sie so ängstet. Sie sollen begreifen, was geschieht, wenn sie das Vertrauen zu Gott aufkündigen. Sie sollen erkennen, welchen Ängsten sie dann ausgeliefert sind. Aber sie sollen auch das andere erkennen. Das, was uns Angst macht, das hat Gott ja schon längst überwunden. Die am Stab aufgerichtete eiserne Schlange ist keine dämonische Macht, sondern sie ist eine überwundene Macht, eine zur Schau gestellte Macht. Eine, die ihres tödlichen Gifts beraubt ist. Die eiserne Schlange bewegt sich nicht mehr und beißen kann die nicht. Nicht die eiserne Schlange ist es, die rettet, das kann sie ja gar nicht. Sondern der feste Blick darauf, dass Gott alles überwunden hat, was uns Angst macht und uns in Panik versetzt. Der feste Blick auf Gottes Hilfe ist es, der uns rettet. Und davon redet auch das Johannesevangelium. Das alte Bild von der Schlange am Pfahl, das erinnert an Jesus am Kreuz. So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss auch der Menschensohn, so muss auch Jesus erhöht werden. Jesus wird ans Kreuz erhöht, so drückt sich das Johannesevangelium aus. Und er wird damit zum Heilmittel für tödlich verwundete Menschen. Jesus und die Schlange, kann man das wirklich gleichsetzen? Vielleicht kommt jemandem das alte Weihnachtslied in den Sinn. Wie ging's nochmal? Kleinen Moment bitte. Jakobs Stern ist aufgegangen, tritt den Kopf der alten Schlangen. Also Jakobs Stern, ein Bild für Jesus, der zertritt den Kopf der alten Schlange. Kann man die jetzt gleichsetzen? Aber gleichsetzen ist, glaube ich, ein ganz hilfreicher Begriff. Im Denken der Alten mag das eine wichtige Rolle gespielt haben. Gleiches wird mit Gleichem behandelt. Vor dem Gift der Schlange rettet der Anblick der Schlange. Aber Jesus ist ja nicht das Gift, das uns gefährdet und darum auch retten könnte. Was uns rettet, ist, dass Jesus uns gleichgesetzt wird. Jesus wird uns gleich. Er geht für uns in den Tod. Und weil Jesus uns gleich wird, Darum wird mit ihm am Kreuz auch all das anschaulich, was uns so gefährdet. Letzten Endes sind wir ja selbst die Schlangen, die unser Leben zerstören. Wir mit unserem mangelnden Vertrauen, wir mit unserem Eigenwillen, wir mit unserer Schuld, wir mit unserer Angst. Wir sind einander und uns selbst oft die größte Gefahr. Was uns vergiftet, das ist unser Eigenwille, das ist unsere Rücksichtslosigkeit, das ist unsere Selbstverliebtheit. Aber Jesus wird uns gleich. Was uns vergiftet, das bringt ihn ans Kreuz. Auf das Kreuz zu sehen, das bedeutet darum, einzusehen, dass Jesus unsere Stelle eingenommen hat, dass es unsere Gewissensbisse sind, die ihn vergiften, dass Jesus überwältigt wird von all dem, was uns Angst macht. Und wer darauf sieht, wer darauf vertraut, dass Christus unsere Stelle einnimmt, der ist gerettet. Am Anfang habe ich die Frage gestellt, ob uns hier ein rettendes Zeichen begegnet oder ein magisches Symbol. Das Schlangenbildnis hat im Alten Testament ja eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Es war zuerst einmal in einer gefährlichen Situation für das Volk Israel ein rettendes Zeichen. Ein Zeichen, das den Menschen gezeigt hat, in welche Ängste mangelndes Gottvertrauen führt. Und es hat gezeigt, dass man im Vertrauen auf Gott auch der größten Gefahr ins Auge schauen kann, dass Gott mächtiger ist als unsere Dämonen. Aber dann ist im Laufe der Zeit dieses rettende Zeichen verkommen zu einem magischen Symbol, zu einem Götzenbild. Man hat es im Tempel aufgestellt, hat ihm geopfert. Statt ein Zeichen des Gottvertrauens zu bleiben, ist es ein Symbol des Aberglaubens geworden. Die Menschen haben sich Hilfe von einer Statue erwartet, statt von dem lebendigen Gott. So etwas kann auch mit dem Kreuz passieren. Wir Menschen haben nämlich eine fatale Neigung zum Aberglauben. Man muss nicht erst auf den heiligen Kult in anderen Konfessionen sehen dabei. Auch evangelische Christen halten sich gerne an Bronzeengeln oder an Handschmeichelkreuzen fest und manchmal einfach auch nur an fixen Ideen. Habt ihr so einen Bronzeengel in der Tasche, ein Handschmeichelkreuz? Das ist an sich nichts Schlechtes, keine Sorge. Ich habe das in der Tasche, weil ich das mal in der Notfallseelsorge in Gelsenkirchen bekommen habe, zum Weitergeben für Menschen, die in Panik sind. Kann schon eine gute Hilfe sein, aber nicht das Zeichen an sich, das Stück Bronze an sich oder das Stück Holz an sich. Da steckt keine Kraft drin, sondern nur dann, wenn es wirklich ein Zeichen ist, das auf etwas anderes hinweist. Solange es um Zeichen geht, die auf die Kraft Gottes hinweisen und uns seine Nähe anschaulich oder spürbar machen, ist es gut. Auch die Bibel will uns ja mit ihren Gleichnissen und Geschichten anschaulichen und spürbaren Halt geben. Aber das darf uns nicht passieren, dass unser Vertrauen schließlich nur noch an den Dingern selber hängt, an so einem Stück Bronze oder Stück Holz. Auch das Johannesevangelium versteht das Kreuz als ein Zeichen, als ein Hoheitszeichen zum Vorzeigen. Bei Johannes heißt es immer wieder, dass Christus ans Kreuz erhöht worden ist, auch in unserem Text, den wir vorhin gelesen haben. Ein Kreuz, an das man erhöht wird, das klingt ja fast wie eine Thronbesteigung. Aber so denkt Johannes, weil er immer schon über das Kreuz hinaussieht und hinter dem Kreuz auch die Auferstehung und die Erhöhung zur himmlischen Herrschaft Jesu mitdenkt. Darum ist für Johannes das Kreuz nicht zuerst ein Marterpfahl, sondern eine Standarte, also ein Hoheitszeichen, das man vorzeigt. Das Kreuz an der Kette, um den Hals oder das Kreuz, an der Nadel, an der Jacke, das ist ein gutes Zeichen, wenn es auf den Glauben hinweist, wenn man dann auch darüber ins Gespräch kommen kann. Die beste Art des Vorzeigens ist aber unser gelebtes Vertrauen auf den gekreuzigten und auf den auferstandenen Jesus. Wenn man uns das abspürt, ich weiß um meine Grenzen, ich weiß auch um meine Ängste und meine Schuld. Ich sehe dahin, ich vertusche das nicht, ich tue nicht so, als wäre das gar nicht da. Aber mit all dem sehe ich auf Jesus und vertraue ihm. Dann haben wir die Standarte Kreuz auf die richtige Art und Weise gebraucht. Und dann kann es auch andere dazu einladen, dieser Blickrichtung zu folgen. Amen.